Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. O Heiliger Geist, erfülle du uns mit deiner Gegenwart, mit deiner Liebe. Denn ohne dein Wirken müht sich umsonst jemand, der etwas verstehen will, im geistlichen Sinne. Es müht sich umsonst, wer anderen etwas im geistlichen Sinne weitergeben will. Wenn du, Heiliger Geist, nicht bei dir lenkst und leitest, die Hörenden und mich den Vortragenden, gib du die nötige Kraft, die nötige Weisheit und das Licht von oben. Und so wollen wir auf den heiligen Pfarrer von Ars schauen. Es geht um sein Gottvertrauen. Und wo es heißt vom Thema her, jedes Mal, wenn ich mich über die Providence beunruhigte, hat mich der liebe Gott dafür bestraft, indem er mir ganz unerwartete Hilfen schickte. Ja, der heilige Pfarrer von Ars, also am 9. Februar 1818 in Ars seine neue Pfarrstelle antrat, oder seine erste Pfarrstelle, dann war es ein Ort, der keine Schulen und keine Lehrkräfte hatte. Nur im Winter ließ man jeweils einen Lehrer kommen, der sowohl Mädchen wie auch Buben unterrichtete, gemeinsam. Und das missfiel, wie es heißt, dem Herrn Pfarrer gar sehr. Und so entstand in ihm sehr bald der Gedanke, er möchte zunächst eine Mädchenschule gründen, die Buben sollten warten auf später. In den Jahren 1820 bis 1825 ließ Vianney diesen Plan in sich reif werden und sammelte die diesbezüglich notwendigen Gelder. In Ars fand er auch zwei junge fromme Frauen, Katharina Lasagne und Benedicta Lardet. Diese frommen Frauen, die ließ er dann ausbilden bei den sogenannten Josef-Schwestern in Fernin. Und die entsprechenden Kosten, Pensionskosten, trug er selbst. Es waren, wie gesagt, zwei wunderbare Frauen. Katharina sollte 22 Jahre lang an der Spitze der neuen Gründung verbleiben. Benedicta allerdings schon im Jahre 1830 sterben. Aber wie gesagt, eines wunderbaren Todes. Denn es heißt, als sie vom Arzt die Nachricht erfuhr, ihre Krankheit sei tödlich, rief sie aus: Welch eine Freude, welch eine Freude. Ich gehe den lieben Gott schauen. Und hier spürt man etwas von der Handschrift des heiligen Pfarrers, der immer wieder zum Tabernakel hingeschaut hat und voll innerer Rührung gesagt hat, er ist da, wahrhaftig. 1823 konnte er in der Nähe der Kirche ein neues Haus erwerben. Für den Ankauf opferte er sein gesamtes persönliches Vermögen. Für die Schreibereien beim Notar blieb kein Geld mehr übrig. 1824 gesellte sich noch ein 26-jähriges Mädchen zu den beiden hinzu, Johanna Marie Chanay, oder Chanay. Sie war aus Jasson und er hatte sie durch seine Beichtzusprüche von einem gewissen Hang zur Weltlichkeit befreit. Es ist interessant, es wird geschrieben, sämtlichen Personen, die Vianney für seine Gründung einstellte, gilt das Lob, dass sie vollkommen selbstlos waren. Sie erhielten keinen anderen Sold als Unterhalt und Nahrung, kein anderes irdisches Entgelt als das frohe Bewusstsein, Gutes zu tun. Also hier muss man davon sprechen, dass der heilige Pfarrer eigentlich eine große Menschenkenntnis hatte, dass er hier wirklich sehr wunderbare Leute eingestellt hat. Ja, und Providence, die Vorsehung. Katharina und Benedicta, sie haben sich auf dem St. Martinstag des Jahres 1824 mit den unumgänglichen Möbelstücken in ihrer Schule eingerichtet. Alles war äußerst arm. Vianney hatte seinen Lehrerinnen das Versprechen gegeben, ihnen Nahrung und Kleidung sicherzustellen. Aber sie konnten im Haus nichts auftreiben, womit sie ihre erste Mahlzeit hätten bereiten können. So reinigten sie einstweilen das Haus, dann kam ihnen die Idee, nach Hause zurückzukehren und in ihren Familien zu essen. Nein, sagten sie, wir bleiben. Man wird uns schon etwas bringen, wenn man will. Siehe da, und da rückten auch schon die beiden Mütter mit Nahrungsmitteln für ihre Töchter an. Von der ersten Stunde ab verdiente dieses Haus den schönen Namen, den es über die Welt hinaus berühmt machen sollte, Providence oder Vorsehung. Da die Schule völlig unentgeltlich sein sollte und war, kamen Mädchen auch von Nachbargemeinden. So kam es zur Gründung eines Pensionats. Von Geld, die sie zahlen sollten, wollte der Pfarrer von Ars nichts wissen. Die Eltern mussten lediglich betten und leinen und wenn möglich auch etwas Nahrung mitbringen. Dieses Haus sollte keinen anderen Versorger haben als den Vater, der in den Himmel wohnt, wie er selber sagte. Aber Jean-Marie fürchtete doch immer wieder, er könnte Gott durch ein solches Unterfangen versuchen. So bat er seine Pfarrangehörigen, in einer Novene zu Ehren der lieben Gottesmutter im Jahr 1827 genau nach dem Willen Gottes zu verfahren. Sie sollten beten, dass er wirklich auch immer den Willen Gottes erkennt und gerade auch in dieser Hinsicht tut. Es kam die Beruhigung und die Befreiung seiner Skrupel. Vorerst musste das Haus nun erweitert werden. Er entwarf selbst die Baupläne. Um die Arbeiter aufzumuntern und die Ausführung zu beschleunigen, wurde er allen alles. Er wurde Maurer, Zimmermanns, Dachdeckergehilfe, hämmerte Steine, schüttelte Mörtel auf, schleppte Materialien. Überall, wo man Hilfe brauchte, war der Pfarrer zugegen. Es kamen nun noch Waisenkinder, das heißt eigentlich verwahrloste Kinder dazu. Zunächst 2 bis 3, aber die Zahl vermehrte sich zusehends. Manche brachte der Pfarrer von der Straße mit. So sagte er eines Tages ein Kind an der Hand, nehmen Sie dieses Kind auf, das der liebe Gott Ihnen schickt, sagte er zu Katharina. Aber Herr Pfarrer, ist es kein Bett mehr im Haus? Er entgegnete, aber immer noch das Ihrige. Nur einen Augenblick hatte die junge Lehrerin an der göttlichen Vorsehung gezweifelt. In rührendem Reuegefühl öffnet sie die Arme dem unseligen Geschöpf, das zu ihr flüchtet, und drückt es ans Herz. Gelegentlich hatte ich berichtet, Johanna Marie Chanay vor der Kirchenpforte ein neugeborenes Kindlein aufgelesen. Der Herr Pfarrer trug uns auf, es aufzunehmen, ihm eine kleine Wiegenaussteuer herzurichten und dann erst in Pflege zu geben. Als ein anderes Mal von einer armen, unglücklichen Frau vernahm, die in der Nachbarpfarrei starb, sandte er mich mit einer meiner Gefährtinnen dorthin, ihr Kindlein abzuholen, das wir dann aufziehen ließen. Niemals hat er sich dazu bewegen lassen, von den in seiner Stiftung untergebrachten Kindern auch nur einen Heller abzufordern. Bischof Mermot machte eines Tages die Bemerkung, Sie nehmen in Ihrer Vorsehung junge Mädchen unentgeltlich auf, die doch bezahlen können? O, antwortete er, damit gebe ich mich nicht ab. Mein ganzer Ehrgeiz geht dahin, Ihnen eine gute Erziehung angedeihen zu lassen und gute Christinnen aus Ihnen zu machen. Freilich, sein Waisenhaus, dessen Stifter er war, verschlang im Grunde seinen ganzen persönlichen Besitz. Und öfters war es für ihn doch etwas beklemmend, wenn die Kasse leer war und die Not sich bemerkbar machte. Aber er sagte immer wieder, ich besitze den Zauberstab der Vorsehung. Damit kommen wir kurz zu einem Thema, das ich kurz einfügen möchte. Wir haben es am vorigen 8. Sonntag im Jahreskreis gebetet, wo es heißt, allmächtiger Gott, Deine Vorsehung bestimmt den Lauf der Dinge und das Schicksal der Menschen. Lenke die Kirche in den Bahnen deiner Ordnung, damit die Kirche in Frieden deinen Auftrag erfüllen kann. Da stoßen wir auf einen Problemkreis, auf den der moderne Mensch, möchte ich sagen, fast allergisch reagiert. Wenn es heißt, die göttliche Vorsehung bestimmt den Lauf der Dinge und das Schicksal der Menschen. Wenn wir in die Geschichte hineinschauen, der Mensch, der noch unter dem sogenannten ptolemäischen oder geozentrischen Weltbild lebte, das heißt, der die Welt im Mittelpunkt sah und über ihm den gewölbten Himmel mit Gott, den Engeln und den Heiligen, er war überzeugt, über mir waltet der liebe Gott, der auf mich herabschaut, der am Lauf der Welt und am Schicksal des Menschen regen Anteil nimmt. Es war ihm ein leichtes, an das Wort Gottes der Heiligen Schrift zu glauben, wo es heißt, kein Haar fällt von deinem Haupt ohne das Wissen Gottes. Der Umschwung zum heliozentrischen Weltbild, das heißt, dass die Sonne im Mittelpunkt steht, hier sind Namen wie Johannes Kopernikus oder Johannes Kepler zu nennen, wurde zunächst nur von Wissenschaftlern diskutiert. Die breitere Öffentlichkeit wurde erst mit dem sogenannten Fall Galilei auf dieses neue Weltbild aufmerksam gemacht und mit ihm konfrontiert. Und hier hat die Dichterin Gertrud von Lefort in ihrer Novelle Am Tor des Himmels mit großer Feinfühligkeit die Thematik des neuen Weltbildes deutlich gemacht. Hier kommt vor Diana, die Nichte des Kardinals, der Galileo zugetan und sein Weltbild teilte. Sie durfte von der Sternwarte aus den Jupiter und seine vier Monde, jene berühmten medizeischen Sterne, beobachten. Diese begann zu zittern. Und als sie sich gefangen hatte, sagte sie über ihren Meister Galileo, er muss verurteilt werden. Haben wir denn nicht eben selbst erfahren, dass in der Unermesslichkeit da droben kein Platz mehr für den Gott unseres Glaubens ist? Oder kannst du dir vorstellen, dass wir die Geschöpfe unseres winzigen Sternes, Gottes Sohn vom Himmel stieg? Aber die Kirche kann dies nicht zugeben. Sie darf es nicht zugeben, denn, noch leiser, fast flüsternd, es ist ja zu furchtbar. Sie schüttelte sich vor Entsetzen, wir haben keinen Gott mehr, der sich um uns kümmert. Wir haben nur noch uns selbst. Und dann fast beschwörend, nur noch uns selbst, nur noch uns selbst. Hinfort muss der Mensch dem Menschen alles sein. Aber was ist denn der Mensch und was wird künftig aus ihm werden? Soweit Gertrud von Lefort. Wie gesagt, der Mensch verliert durch diese so kopernikanische Wende im Grunde dieses unmittelbare Zugehen und von Gott gehalten sein. Aber das ist heute sicher nicht mehr dieses große Problem. Heute sind es vor allem moderne Philosophen, die sich am Verhältnis zwischen menschlicher Freiheit und göttlichem Wirken, göttlicher Vorsehung, das in der Heiligen Schrift einfach so nebeneinander stehen bleibt, reiben und sich gegen Gott zugunsten menschlicher Freiheit entschieden haben. Einer ihrer bedeutendsten Vertreter ist Jean-Paul Sartre, der ganz klar formuliert, wenn Gott existiert, kann der Mensch nicht frei sein. Um die Freiheit des Menschen zu retten, darf es Gott nicht geben. Das heißt, der moderne Mensch will eine sturmfreie Bude haben. Er will sich nicht mehr verantwortlich fühlen. Dann kommen auch noch wissenschaftliche Sichtweisen dazu. Ich nenne nur Charles Darwin mit seiner Evolutionstheologie, die Entwicklung von Welt und Mensch ohne Gott und damit auch ohne Verantwortung Gott gegenüber entwickelt. Aber wie gesagt, wir sollen nicht näher auf diese Dinge eingegangen werden, obwohl es sich auch lohnen würde, sondern wir schauen auf den heiligen Pfarrer von Ars. Aber ich möchte grundsätzlich noch einmal zusammenfassen, Die Grundfrage, was die göttliche Vorsehung betrifft, sind das, was wir Tag für Tag erleben, nur Zufälle oder sind es Fügungen, hinter denen ein liebender Gott steht? Aber schon unser deutsches Wort Zufall ist ja sehr verräterisch. Es meint ja, dass mir etwas ohne mein Zutun, ohne mein Verdienst zufällt, also mir gratis geschenkt wird. Viele erklären alles für Zufall, aber nicht in dem Sinn, wie ich es gerade umrissen habe, sondern einfach als wahllose Laune der Natur. Zufall, weil sie andernfalls die Existenz Gottes anerkennen müssten und dann nicht mehr autonom über ihr Leben verfügen könnten. Das aber wollen wir. Wir wollen unser Leben selbst herrlich gestalten. Das ist die Ursünde vom Paradies. Gott ist mir fremd. Er will nicht, dass mein Leben gelingt in dem Sinn, wie ich es will. Er lässt mich nicht zu den Paradiesbäumen zu, zum Baum von Gut und Böse und vom Baum zum Baum des Lebens. All das will ich mir aber selber nicht schenken lassen. Ich will es selber haben. Ich mir selber aneignen. Hinter all dem hören wir immer noch das Flüstern der Schlange, die dem Menschen ins Ohr flüstert. Das ist eigentlich unser Problem bis heute. Und wir stoßen immer wieder auf diese Grundgedanken. Man will sich nicht verdanken. Es darf keine Wunder geben, denn dann müssten wir uns dankbar erweisen. Und da schauen wir auf uns die Großen unserer Kirche, die wir die Heiligen nennen, die sie Gott in besonderer Weise ausgeliefert und sich von ihm haben formen lassen. Sie haben das Wort der Schrift aus der Bergpredigt ernst genommen, sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Alles andere wird euch dazugegeben werden. Im griechischen Urtext steht sogar das Wort, alles andere wird euch hinterhergeworfen werden. Gleichsam weit weniger wert als das Reich Gottes. Die Welt ändert sich, wenn jemand sich die Anliegen Gottes zu eigen macht, in geradezu explosiver Weise. Die Trennwand zwischen Diesseits und Jenseits wird durchlässig und so geschehen im Umkreis der Heiligen viele Dinge, die der Mensch nicht mehr einordnen kann. Die Kirche nennt dies Wunder. In der Lebensbeschreibung des heiligen Martin von Tours von Sulpicius Severus, in den Dialogen Gregors des Großen über den heiligen Benedikt von Nursa oder in den Fioretti über das Leben des heiligen Franziskus und auch vieler anderer werden viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen geschildert. Der große Theologe Romano Guardini sagt dazu, diese Geschichten sind unbedingt ernst und wahr, auch wenn das nicht von jedem Wunder bestimmt gesagt werden soll. Und so sind auch viele Dinge auch im Leben des heiligen Pfarrers. Außergewöhnliche Erkenntnisse, außergewöhnliche Dinge, wo Gott gleichsam das Vertrauen belohnt, indem Naturgesetze, wie wir sie kennen, nicht mehr so praktiziert sind. Aber wie gesagt, es brauchte schon wundersames Sparen und Sinnen und Glauben, um die Providence, die Vorsehung von Ars über Wasser zu halten und auszubauen. Er hatte auf sich eine Last genommen. Das Haus, das eigentlich für 30 Kinder höchstens gedacht war, beherbergte oft 60 Kinder und mehr, die es galt zu nähren, zu kleiden, die dem Haus eigentlich nichts einbrachten. Und die jungen Kinder zeigten einen riesigen Hunger. Und er musste wenigstens dafür sorgen, dass das Stück Schwarzbrot sichergestellt war, wofür monatlich 100 Scheffel Weizen notwendig waren. Der Pflegefall all dieser armen Waislein wäre aus der ewigen Unruhe nicht herausgekommen, wenn er sich nicht der Vorsehung Gottes anheimgegeben hätte. Mit jener den Heiligen eigenen wundersamen Sorglosigkeit, die nie zu Schanden wird. Er erlebte kritische Augenblicke. Mehrere Male ging den Weisen das Notwendige ab. In solchen Stunden durchkosteten die Leiterinnen, die über weniger Vertrauen verfügten, grausame Seelennot. Der Diener Gottes tadelt sie dann streng ob ihres mangelnden Glaubens. Unablässig betete er. In der Kirche, in der Einsamkeit des Pfarrhauses, auf den Wegstrecken unterwegs, die er zurücklegte. Und wenn die Antwort vom Himmel ausblieb, schrie er seinen guten Heiligen die Ohren voll, wie er selber sagte. Und wie steht es da bei uns? Lassen wir den Heiligen ihren himmlischen Frieden, den sie gar nicht wollen? Oder verschaffen wir ihnen Arbeit? Denken wir an Aussagen wie, erst im Himmel werde ich wirklich helfen können, oder mein Himmel wird darin bestehen, Gutes auf Erden zu tun, wie wir es von verschiedenen Heiligen immer wieder gehört haben. Pfarrer von Ars hat jedenfalls darum gewusst, dass uns eine ganze Wolke von Heiligen umgibt, wie es im Hebräerbrief heißt. Und ihnen ist es nicht egal, wie wir auf Erden leben, ob wir aus Gott leben, ob wir an ihrem Leben Anteil nehmen, indem wir sie als Vorbild nehmen. Aber schauen wir kurz auf zwei Ereignisse, die erkennen lassen, wie er fast selber an der Vorsehung gezweifelt hatte und wie dann diese göttliche Strafe sozusagen aussah, eine Lektion, die ihm Gott erteilt hat. Es war wahrscheinlich im Laufe des Jahres 1829, dass der Getreidevorrat im Speicher des Pfarrhauses auf einige Handvoll Zugis zusammengeschmolzen war, die über dem Boden zerstreut lagen. Von Seiten der Pfarrkinder war nichts zu erhoffen. Die Ernte war jedenfalls schlecht ausgefallen. Wohl war die hilfsbereite Schlossherrin da, aber auch ihre Einnahmen litten in diesem Jahr unter der allgemeinen Not. Vianney war sogar zu dem Punkt bereit, einige Waisenkinder zu entlassen. Es war für ihn ein furchtbarer Gedanke, denn innig hing er an diesen Kleinen. Arme Kinder, so würden sie zurückgeworfen in ihr Elend, in die alten Gefahren für Seele und Leib. Von den Menschen verlassen, wagte er das Äußerste. Durch die Fürbitte eines guten Heiligen, des heiligen Franz Regis, der ihn bereits auffallenderweise während seiner Studien erhört hatte, erflehte er jetzt ein Wunder. Er fegte die auf dem Speicherboden zerstreuten Körner auf ein Häuflein zusammen, verbarg darin die Reliquie des Heiligen und legte seinen Kindern innig ans Herz, sich mit ihm zu vereinigen und von Gott das tägliche Brot zu erflehen. Dann ging er selber ins Gebet und harrte zuversichtlich auf das Kommende. Nach einiger Zeit beauftragte er Johanna Maria Schanei: Gehen Sie hinauf und räumen Sie auf dem Speicher den Getreiderest zusammen. Als Bäckerin der Vorsehung, der Providence, wollte ihn Johanna Maria vielleicht gerade in diesem Augenblick daran erinnern, dass der Mehlkasten leer sei. Droben, welch eine Überraschung, lässt sich die Speichertür nur mit äußerster Mühe aufdrängen und durch den Spalt rauscht bereits ein Getreidestrom. Johanna Maria steigt schnell zum Pfarrer herunter, aber ruft sie ihm zu: Sie haben einen Gehorsam auf die Probe stellen wollen. Ihr Speicher ist ja randvoll. Wie? Er ist voll? Der Pfarrer verwundert. Ja, kommen Sie schnell. Er ist vollgestopft, schauen Sie selbst. Beide stiegen hinauf und es fiel ihnen auf, dass dieses Getreide eine andere Färbung hatte als das alte. Nie hatte der Speicher so von Getreide gestrotzt. Manche wunderten sich, dass der Hauptbalken, Tragebalken, der etwas wurmzerfressen war und der auf dem Boden unter der Last, dass er nicht nachgab. Das Getreide schichtete sich auf und bedeckte den ganzen Dachboden. Ja, so sieht es aus. Und ein andermal, ich will es nicht näher ausführen, war der Mehlkrug oder Mehltopf nicht leer zu kriegen und nur noch wenig Mehl vorhanden war, wo auch er befohlen hat, sie sollen Mehl backen. Und sie haben tatsächlich das wenige Mehl, es wurde im Mehltopf oder beziehungsweise im Trog immer mehr, sodass sie eine große Menge wunderbarer Brote backen konnten. Dieses Wunder des Mehltopfes. Jean-Marie Vianney, der wie wenige den Kampf Satans gegen den Menschen handgreiflich erleben musste, hatte auch ein sehr tiefes Gespür, welchen Hass der Widersacher gegen jeden Menschen, besonders gegen diejenigen, die in der Taufe Kinder Gottes geworden waren, entfacht. Sein großer Hass will die Ebenbildlichkeit des Menschen zerstören und versucht es auf alle möglichen Weisen, in der Regel durch die alltäglichen Sorgen, Vergnügungen und Versuchungen. Reinhard Raffald, Schriftsteller und begnadeter Journalist, besonders mit Berichten aus der ewigen Stadt Rom, hat es einmal in einer seiner Bücher so formuliert: Die tiefste Sünde, die der Antichrist begeht, ist die Begrenzung des Lebens auf das irdische Dasein, die Einengung des Glückes auf sinnenhafte körperliche Wohlfahrt und die Fesselung des Geistes auf die Belange der Zeit. Und genau hier richtete sich der Pfarrer von Ars an seine Kinder, um sie auf das Göttliche hinzuweisen. Die Providence, seine Lieblingsstiftung, denn er liebte diese jungen Menschen von ganzem Herzen, die auf dem Pfad der Tugend führen durfte. Und seine größte Sorge war nicht die Bildung, sondern die christliche Erziehung. Wenn wir sagen Herzensbildung, dann würde er sagen ja. Und diese Gründung der Vorsehung wuchs sich zu einem immer größeren Segen aus. Des Öfteren, sagt Katharina, habe ich den Herrn Pfarrer sagen hören, man werde erst am Tag des letzten Gerichtes sehen, wie viel Gutes in diesem Haus geschehen ist. Tatsächlich rettete der Heilige mit seinem Werk der Tugend viele hundert Kinder, die hier im Heim lernten, ihr Brot ehrlich zu verdienen. Wenn auch einzelne nicht standgehalten haben, eine Großzahl hat sich Vianneys Ratschläge wundersam zunichte gemacht. Sie sind gute Familienmütter und gute Dienstboten geworden. Mehrere haben sogar den Ordensberuf gewählt. Diese jungen Mädchen, die der Pfarrer von Ars wie aus einer anderen Welt herausgeleitet hatte, ließ er an seinen Sorgen und Kasteiungen für die Sünder teilnehmen. Wenn der Pfarrer erfuhr, sagte Katharina, dass der liebe Gott bei Festanlässen und Tänzen durch Skandale beleidigt worden war, erbaten sich die Größten von den Lehrerinnen die Erlaubnis, die Nacht im Gebete zuzubringen als Sühne. Sie machten alles unter sich selber aus, weckten sich gegenseitig für die einzelnen Stunden der Nacht. Alles lief ohne jegliches Geräusch, sodass jene, die nicht mitwachten, es nicht einmal merkten. Wo wir uns vielleicht heute ein bisschen schwer tun, aber lassen wir es wirklich diesem Eifer eines heiligen Pfarrers über, wenn es heißt, auf Spaziergängen rupften diese jungen Mädchen Brennnessel aus und zerschlugen sich damit das Gesicht. Der Pfarrer hat ihnen gesagt, man müsse dulden für die Sünder. Und es wird sogar von einem kleinen Mädchen berichtet, die leidenschaftlich in eine Puppe vernarrt war, ohne diese Puppe nirgends zu sehen war, dass es sie eines Tages ins Feuer warf, um dadurch Menschen für das ewige Leben zu retten. Das ist im Grunde nur die Weisheit eines Heiligen, die wir nicht nachahmen können, aber wir spüren, wie sehr es ihm um das Heil der Menschen ging. Wollte er irgendeine besondere Gnade erhalten, dann ließ er die Mädchen seiner Providenz beten. Und er sagte, in all diesen Fällen wurde ich immer erhört. Er hatte erfahren, dass die Gebete der Kinder den Himmel bestürmen und im Grunde eine ganz andere Kraft haben, wenn diese Unschuld duftend vor Gott erscheint. Für seine treuen Pflegebefohlenen hat er im Garten des Waisenhauses eine Weinlaube pflanzen lassen. Und hier stellte er eine Statue der unbefleckt empfangenen Jungfrau auf und verwandelte so das Plätzchen in ein Feldheiligtum. Gerne schmückten es die Mädchen mit Blumen. An schönen Tagen sammelte sich das ganze Haus am Abend vor diesem Bildnis, betete die lauretanische Litanei und sang der lieben Gottesmutter zu Ehren ein Lied. In der Regel verließen die meisten Waisenkinder die sogenannte Vorsehung Providence erst im Alter von 19 oder 20 Jahren. Sie dienten in den umliegenden Höfen der Gegend. Vianney verlor sie bei ihrem Scheiden nicht aus dem Auge. Schon im Voraus hat er ihnen eine passende Stellung ausfindig gemacht. Später gingen ihnen bei ihrer Verehelichung mit seinem Rat zur Hand, schenkte ihnen ein Stück Geld und lieferte ihnen einen Teil ihrer Aussteuer. Man sagte allgemein, mehr Güte hat kein Vater je gezeigt, aber keiner hat sie auch inniger geliebt als dieser heilige Pfarrer. Im Schulsaal der Vorsehung haben auch die berühmten Katechismusstunden von Ars ihren Anfang genommen. Es waren unscheinbare Anfänge. Eigentlich hatte Vianney auch auf diesem Gebiet nichts Neues eingeführt. Jeder gute Seelenhirte, der sich seiner Pflicht bewusst war, reicht den Kleinen seiner Herde die Milch der Lehre, wie man so sagt. Wir haben gesehen, der heilige Pfarrer von Ars hat die Buben des Dorfes von Allerheiligen bis zur Zeit der ersten heiligen Kommunion schon um 6 Uhr morgens in der Kirche versammelt und ihnen den Katechismus erklärt. Er hätte die Christenlehre für seine Schülerinnen der Vorsehung der Providence auch auf die gleiche Zeit verlegen können. Er zog es vor, sie eigens in die Glaubenswahrheiten einzuführen, länger und jeden Tag des Jahres, um sie inniger mit christlichem Leben zu durchdringen. Der Morgenunterricht schloss mit dem Beten der Litanei von der göttlichen Vorsehung. Und hier ist wiederum eine große Weisheit dieses heiligen Pfarrers zu erkennen. Ich komme noch einmal auf die Dichterin Gertrud von Lefort. In ihrem Werk Die ewige Frau schreibt sie hinsichtlich der Religiosität der beiden Geschlechter. Wenn der Mann in einer Familie fällt, ist es schlimm. Wenn die Frau fällt, ist es eine Katastrophe. Deshalb hat er sich besonders für die Heranbildung der Mädchen stark gemacht. Im Buch der Sprichwörter hören wir über die Frau: trügerisches Anmut, vergängliche Schönheit. Und dann heißt es dort wunderbar: eine Frau, die den Herrn fürchtet, soll man allein rühmen. Das heißt, menschliche Beziehungen der Eheleute untereinander sind wichtig, sind ein Segen. Aber jemand, der dir hilft, mit Gott in Beziehung zu kommen und zu bleiben, ist eine besondere Gabe. Und hier haben einfach die Frauen auch von Gott her eine besondere Gabe bekommen. Sie haben ein sensibleres Herz als wir Männer und es fällt ihnen leichter, direkt mit Gott in Kontakt zu treten. Das hat der heilige Pfarrer von Ars auch ohne moderne Psychologie gewusst und geahnt. Und so war es für ihn etwas Wichtiges, die Frauen, den künftigen Frauen und Müttern, eine tiefe Liebe in das Herz zu pflanzen, eine tiefe Liebe zu Christus. Denn es gilt wahrscheinlich nach wie vor, dass so und so viele Männer nur am berühmten Rockzipfel ihrer Frau in den Himmel kommen. Das heißt, nachgezogen werden von ihren Frauen, von der Religiosität der Frau. Ich komme zum Schluss. Mit Billigung seines Bischofs war der Bau einer Kapelle für die Providence erlaubt worden. Pfarrer von Ars plante auch hier wieder. Es war immer sein Heimweh nach Einsamkeit und er wünschte hier eine Stätte ewiger Anbetung zu schaffen, aber eben nur, wenn es Gottes Wille sei. Und er würde sich dann hier oft zu Zeiten des Gebetes zurückziehen, um mit dem Herrn und für den Herrn zu sein. Aber die Gemeinde schenkte das nötige Gelände, aber noch immer war die Kapelle nicht richtig fertiggestellt. Da war Gottes Vorsehung eine andere. Da hörte nämlich die Providence unter der Form auf zu bestehen, unter der sie Vianney selber gegründet hatte. Es war für ihn auch eine gewisse Bitternis, die auch der heilige Franziskus erleben musste, dass gegen Ende seines Lebens auch im Orden Bestrebungen aufkamen, die nicht mehr dem ursprünglichen Armutsideal entsprochen haben. Ewige Anbetung. Und ich möchte mit einem Gedanken zur Anbetung schließen. Alfred Delp. Er wird in seiner Gefangenschaft schreiben, Brot ist wichtig. Die Freiheit ist wichtiger. Am wichtigsten aber ist die ungebrochene Treue und die unverratene Anbetung. Und der große Theologe Karl Rahner wird auch in seinen letzten Lebensjahren einmal antworten auf die Frage, was für ihn die größte Sorge in der Kirche ist. Und er wird antworten, ich habe viele Sorgen und Probleme in und um diese Kirche. Aber das größte Problem ist für mich, ob Gott auch wirklich angebetet wird in dieser Kirche, ob ihm die nötige Ehre und Anbetung zuteil wird. Das wird über die Kirche entscheiden. Und so bitten wir, dass auch wir betende, anbetende Menschen werden. Und die wahre Anbetung zeigt uns schon das Alte Testament, als Abraham mit seinem Sohn Isaak zum Berg Moria geht und die Knechte fragen, was werdet ihr dort machen? Und Abraham wird sagen, wir werden dort Gott anbeten. Und die Anbetung besteht darin, dass er bereit wird und bereit ist, sein einziges Kind, seine einzige Hoffnung, die er hat, Gott hinzugeben und dieses Kind zu schlachten. Das heißt, den Willen Gottes zu tun, nach dem Willen Gottes zu fragen, und auch darum zu beten, dass wir den Willen Gottes erfüllen. Das ist die eigentliche Anbetung, die Gott von uns alle will. Möge der heilige Pfarrer von Ars, der immer wieder um den Willen Gottes gerungen und gebetet hat, uns hier ein großer und mächtiger Helfer sein. Möge er auch uns immer wieder diese Lektion erteilen, dass er uns sozusagen bestraft, dass wir erkennen, wie sehr er als guter Vater immer unser Bestes will. Gelobt und gepriesen sei dieser große, heilige Gott, gerade auch durch seinen Diener Jean-Marie Vianney.